Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zum zweiten Teil. Wir haben das erste Mal besprochen, nach welchen Prinzipien man seine Karrierestrategie gestaltet. Aber wir wissen alle, es kommt auf den Prozess der Umsetzung an. In welcher Reihenfolge geht man vor? Hier gibt es in der EKS ein Vorgehensmodell in mehreren Phasen und diese Phasen würde ich dir jetzt gerne vorstellen. Zunächst einmal Phase 1, das ist die Analyse der Ist-Situation und der speziellen Stärken. Die EKS setzt immer an der Ist-Situation an. Sie setzt also nicht daran an, welche Märkte es gibt, wo irgendjemand irgendwie erfolgreich sein könnte, sondern die Frage ist nun, welche konkreten Stärken du selbst besitzt. Bei dieser Analyse der Stärken gibt es einen durchaus vielleicht unkonventionellen Ansatz. Es gibt hier auch einen etwas sperrigen Begriff, den ich sehr treffend finde. Wolfgang Lewitz spricht von der Differenzeignung. Er sagt also, wo bist du anders als andere? Wo unterscheidest du dich? Wir kennen dieses Thema USP, Unique Selling Proposition. Aber sehr interessant ist auch, dass durchaus Dinge, die man als Schwächen sehen könnte, hier als Stärken oft gewertet werden können. Wir wissen heute zum Beispiel, dass im Marketing durchaus auch die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, die grundsätzlich diskriminiert wird, ein Vorteil sein kann. Es gibt Telekom-Unternehmen, die spezielle Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund machen. Wir wissen, dass Unternehmen oft aus einer regionalen Randlage heraus besonders erfolgreich sein können. Ja, und so ist es auch durchaus die Erfahrung in einigen Projekten, die nicht so erfolgreich waren, kann auch ein Vorteil sein. Nämlich, dass man gelernt hat, wie man mit solchen Problemen umgeht. Wie auch immer, natürlich, erfolgreiche Projekte sind immer auch ein wichtiges Merkmal deiner Stärken und auf die solltest du nicht vergessen. Man unterscheidet ja im Projektmanagement, auch in der ISO 21500, drei Kompetenzbereiche, die technischen Kompetenzen. Was weißt du darüber, wie man Projekte macht, wie man Terminpläne macht, Projektaufträge formuliert und so weiter und so fort. Die Verhaltenskompetenzen, wie kannst du mit dir selbst umgehen, wie hast du soziale Kompetenz, bist du kommunikativ, wie gut bist du in Problemlösung, aber auch ein wichtiges Thema für mich, wie schaffst du es mit Stress umzugehen und nicht in den Burnout zu rutschen. Darauf kommen wir später noch zurück. Ja, und das dritte sind die Kontextkompetenzen. Wie gehst du mit dem Umfeld deiner Projekte um? Das ist vor allem, wenn jemand selbstständig tätig ist, die Frage, für welche Kunden arbeite ich, für welche Art von Projekten werde ich tätig. Hier kommt es also darauf an zu sagen, was kann ich, welche Erfahrungen habe ich, was gibt es, was mich von anderen unterscheidet und auf dem baut man auf. Das ist Phase 1. Die Analyse der Ist-Situation und diese Differenzeignungsanalyse der eigenen Stärken. Zweite Phase. Man sucht das erfolgversprechendste Spezialgebiet. Also nicht irgendeines, sondern das, das zu den eigenen Stärken passt. Angeblich hat Julius Caesar einmal gesagt, lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Also lieber Marktführer in einem kleinen Markt als Mitläufer in einem großen Marktsegment. Das haben wir schon in der ersten Folge unter dem Thema Spezialisierung kennengelernt. Und du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Primärspezialisierung. Ich spezialisiere mich auf bestimmte Techniken, Methoden. Die Problemspezialisierung und die Zielgruppenspezialisierung, wo ich mich eben auf eine Zielgruppe fokussiere. Das ist bei der Suche nach dem erfolgversprechendsten Spezialgebiet zu beachten. Wir werden das später noch in verschiedenen Beispielen durchgehen. Phase 3. Ich suche mir die erfolgversprechendste Zielgruppe. Natürlich sind Branchen ein starkes Differenzierungsmerkmal, aber Branche ist oft auch noch zu weit. Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, dass man von der Finanzdienstleistungsindustrie spricht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass zwischen Versicherungen und Banken gravierende Unterschiede bestehen und dass es nicht weiterbringt, uns nicht weiterbringt, wenn wir beides in einen Topf werfen. Diese Zielgruppe zu finden und auch jetzt einzuengen und zu fokussieren, ist nicht eine theoretische Aufgabe, die man allein im stillen Kämmerchen lösen kann, sondern hier ist es auch immer eine empirische Frage. Es ist ein iteratives Vorgehen. Man probiert es einfach. Man muss auch vielleicht seine eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, richtig interpretieren und daraus die Schlüsse ziehen. Ganz wichtig ist es, dass man nicht immer danach sucht, eine andere Zielgruppe als die, die man bisher kennengelernt hat, zu adressieren, sondern möglichst kontinuierlich dranbleibt. Das ist die Phase 3, die Suche nach der erfolgversprechendsten Zielgruppe. Phase 4 ist die sogenannte Engpassanalyse. Auf was kommt es denn bei dieser Zielgruppe an? Was ist denn ihr brennendstes Problem? Wo könnte ich mit meinen speziellen Fähigkeiten, bitte denke an Phase 1, an die Differenzeignungsanalyse, wo könnte ich für diese Zielgruppe einen besonders wichtigen Beitrag leisten? Welchen Engpass empfindet diese Zielgruppe? Und dann ist die nächste Frage, was hindert mich daran, diesen Engpass zu adressieren und dieser Zielgruppe für dieses brennende Problem eine überlegene Lösung anzubieten? Das, was mich daran hindert, nennt die EKS den internen Engpass. Das, was die Zielgruppe als Problem empfindet, nennt sie den externen Engpass. Man kann hier auch ziemlich daneben hauen und insbesondere das Verständnis der Zielgruppe falsch interpretieren. Ein prominentes Beispiel der Mobiltelefonbranche ist der Nokia, die damals das iPhone belächelt haben als sinnlose Spielerei und dann erkennen mussten, dass der Engpass der Zielgruppe nicht das Telefonieren war und auch nicht die lange Akkulaufzeit, sondern dass es diese Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten, die ein Smartphone heute bietet und was für uns heute selbstverständlich ist, ein viel attraktivere Problemlösung ist, dass auch das immer noch weiter optimierte Telefon im engeren Sinne. Das ist die Phase 4, die Engpassanalyse. Phase 5, Innovationsstrategie. Ja, ich habe eine Lösung, ich biete diese an, aber ich muss daran arbeiten, diese immer weiter zu verbessern. Und auch hier ist es klar, wenn ich klar fokussiert bin, wenn ich dranbleibe, wenn ich nicht ständig was anderes mache und glaube, alles irgendwas anderes ist besser als das, was ich bisher mache und was ich gut kann, dann werde ich auch eher auf Innovation kommen. Ich darf aber dabei auch nicht engstirnig sein. Siehe wiederum dieses Beispiel von Nokia. Innovation muss also sehr weit verstanden sein. Der ständige Kontakt mit der Zielgruppe ist wichtig, aber auch die Information über Entwicklungen in diesem Bereich. Phase 6, die Kooperationsstrategie. Denke immer an die asiatischen Kampftechniken, die also die Kräfte nutzen, die Kräfte, die zunächst einmal wie Gegenkräfte aussehen und diese für die eigenen Ziele nutzen. Hier ist es auch in der EKS ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man aufgrund der klaren Spezialisierung zunächst einmal daran arbeitet, in einem bestimmten Segment der Erste und Beste zu sein. Dadurch allerdings ist man dann auch offen für Spezialisierungen. Wenn ich selbst ein Spezialgebiet habe, in dem ich überlegen bin, dann werden mich andere Anbieter in diesem Bereich nicht angreifen können und irgendwann werden sie es bleiben lassen. EKS spricht hier vom Prinzip der schiefen Ebene. Das heißt, je mehr ich an der Spitze bin, umso steiler ist der Anstieg, umso eher werden andere, wenn sie versuchen, diesen Gipfel auch zu erklimmen, daran abrutschen. Aber, und das ist nun das Positive, ich werde dadurch auch offen für Kooperationen. Denn ich kann mit anderen, die in anderen Gebieten spitze sind, ohne Probleme zusammenarbeiten, denn wir ergänzen einander, wir konkurrenzieren uns nicht gegenseitig. Das ist das Prinzip der Kooperation. Und dann kommt die Königsdisziplin der EKS, das Hinentwickeln zur Adressierung des konstanten Grundbedürfnisses. Das klingt jetzt vielleicht auch ein wenig kompliziert, aber es geht darum, dass man, wenn man einer seiner eigenen Zielgruppe eine Problemlösung anbietet und dadurch in dieser Zielgruppe gut verankert ist, dann die Augen offen hält und sagt, was gehört denn hier noch dazu? Nehmen wir ein Beispiel aus anderen Branchen, weil das dort immer leichter zu erkennen ist. Baufirmen etwa bieten Finanzierungskonzepte an, bieten auch für Vorsorgewohnungen etwa an, die Vermietung zu übernehmen, das Ganze dann zu managen etc. Wenn ich im Projektmanagement tätig bin, dann muss ich also auch schauen, etwa es geht ja nicht darum, nur das Projekt erfolgreich abzuwickeln, dass dann am Ende des Tages eine bestimmte Software implementiert ist. Es geht auch um Schulungsprobleme, also man könnte sich weiterentwickeln und auch die Schulungsthematik abdecken, die Testthematik abdecken. Man könnte auch neue Geschäftsmodelle und neue Prozesskonzepte abdecken. Das durchaus, und das ist jetzt wichtig, nicht im Sinne einer Verzettelung, sondern insbesondere im Sinne der Phase 6 einer Kooperationsstrategie. Also wenn man das insgesamt zusammenfasst, dann setzt die EKS an den eigenen Stärken an, sucht dafür die optimale Zielgruppe und adressiert deren Probleme, wo ich mit meinen Stärken etwas bewirken kann. Ich entwickle meine Lösungen immer weiter, ich kooperiere mit anderen und versuche, eine ganzheitliche, langfristige Lösung für die Anliegen meiner Zielgruppe in einem Bereich anzubieten. Was das für Projektmanager bedeutet in ihrer Karriereplanung, das ist nun Gegenstand des nächsten Podcasts und ich freue mich sehr, wenn du dort dabei bist.